Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Andrea Marti ladet Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung ein. Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Ist sie das wirklich für uns? Hängen wir nicht manchmal zu sehr an Äußerlichkeiten, so zum Beispiel, wie gut hat der Kirchenchor gesungen? Wie gut hat die Lektorin die Lesung vorgetragen? Verstehen wir es, uns nicht von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, sondern zum Wesen, dem eigentlichen Kern der heiligen Messe vorzudringen, sodass sie für uns fruchtbar wird? Eine Hilfe kann sein, sich einmal mit den einzelnen Riten und Zeichenhandlungen der heiligen Messe zu befassen, sodass wir verstandesmäßig die heilige Messe tiefer mitfeiern können. Und das ist das Ziel dieser Sendereihe, damit wir bewusst die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzopfers Jesu Christi mitvollziehen können, was sie ist. Die Beitragsreihe steht unter dem Titel »Lebe die heilige Messe«, in der Ihnen den Ablauf der heiligen Messe mit der ganzen Schönheit und Fülle nähergebracht wird, und heute im 14. Teil. Der heilige Augustinus schreibt in den Confessionis, dass die heilige Monika, seine Mutter, jeden Tag eine Opfergabe zum Altar gebracht hat, die dann der Priester in Empfang genommen hat. Zwar sieht dieses Ritual zwischenzeitlich anders aus, aber es ist genau das Thema der Opfergabe. Jede Sendung steht für sich selbst. Das heißt, dass Sie in der heutigen Sendung folgen können, ist es nicht notwendig, die vorangehenden Beiträge gehört zu haben. Unser Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, nimmt uns sozusagen an die Hand und erklärt uns die verschiedenen Stationen und wie sie darauf folgen. Guten Tag, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag.
Herr Pfarrer Fuchs, welche Art von Opfer ist gemeint, wenn der Priester betet, betet, damit mein Opfer und euer Opfer Gott gefalle?
Eben, es ist nicht das unser Opfer, sondern interessant, dass die Kirche da diese schöne Unterscheidung macht, mein Opfer. Das mein Opfer, das Opfer des Priesters, ist das Opfer, das er darbringt im Namen der Kirche oder das Christus im der Person des Priesters darbringt. Also eben das, was wir auch schon gehört haben, in persona Christi. Das heißt, es ist das Opfer Christi, das Kreuzesopfer. Das heilige Messopfer ist die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfer oder all dessen, was Jesus vor rund 2000 Jahren dargebracht hat, gelitten hat. Das wird gegenwärtig gesetzt. Das wird, man kann sagen, wieder lebendig. Das ist mein Opfer. Das ist das Opfer des Priesters. Also jetzt nicht so sehr seine ganz persönlichen Opfer, sondern das Opfer Christi, das Opfer der Kirche, das er im Namen Christi darbringt. Und euer Opfer, das ist das Opfer der Gläubigen, das sich mit dem Opfer Christi vereinen soll. Das heißt, eben das sind alles die kleinen Dinge des Alltags, mein Alltagskreuz, da kann ich alles hineinlegen. Und da gibt es viele schöne Texte dazu. Ich möchte einige dazu zitieren, was denn diese kleinen Opfer sein könnten oder was diese Art gemeint ist mit mein und euer Opfer. Zum einen mal sind zwei Texte von Lumen Gentium, das ist ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, das über das gemeinsame Priestertum der Gläubigen etwas sagt. Und das ist sehr schön, dass man sieht, aha, das ist gemeint mit gemeinsamen Priestertum, das allgemeine Priestertum. Nicht, dass jeder vorne stehen muss und irgendwas sagen soll, sondern eben, was ist damit gemeint? Lumen Gentium 10, da heißt es, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das Sakramentale oder des Priesters, das heißt das hierarchische Priestertum unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Darauf können wir jetzt nicht groß eingehen, nur kurz einfach dem Wesen nach heißt, es ist wesentlich unterschiedlich. Es ist nicht einfach, die Gläubigen nehmen am Priestertum Christi teil und der Priester ein bisschen mehr. Nein, das wird dem Grade nach. Dem Wesen nach heißt, nur um kurz anzudeuten, durch die Taufe werden wir in den Leib Christi aufgenommen. Durch die Priesterweihe wird der Priester in das Haupt und den Hirten Christi aufgenommen, ist eben wesentlich anders. Also, jetzt geht weiter mit diesem Zitat aus Lumen Gentium 10. Dennoch sind sie, diese beiden Priestertume, einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, der innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer, eben mein Opfer ist da ausgeführt, und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar. Und jetzt kommt das allgemeine Priestertum der Gläubigen und die Opfer. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus, im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Also hier merken wir, wie wenig das Zweite Vatikanische Konzil heutzutage leider in die Tat umgesetzt wurde. Die Gläubigen üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Und dann einige Nummern später wird noch konkreter auf diese Opfer, euer Opfer, eingegangen. Lumen Gentium 34. Deshalb sind die Laien Christus geweiht und mit dem Heiligen Geist gesalbt und dadurch wunderbar dazu berufen und ausgerüstet, dass immer reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden. Und jetzt kommt eine wunderbare Aufzählung, was geistige Opfer sind. Es sind nämlich alle ihre Werke, Gebete und apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geist getan werden, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus. Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, überall Anbeter in heiligem Tun, die Welt selbst Gott. Also, eigentlich ein wunderbarer Text, eben der würde sich auch zur persönlichen Betrachtung eignen, was da alles geistige Opfer sein können. Vor allem die tägliche Arbeit, die Lasten des Lebens und so weiter, sogar die Erholung, die kann ein Opfer für Gott werden. Das heißt, eben, es ist ein Opfer, es ist ein Leiden, es ist das Kreuz schlussendlich. Schlussendlich ist ja die Heilige Messe das Kreuzesopfer oder das Opfer Christi am Kreuz wird wieder gegenwärtig. Das ist die Form Christi des Gekreuzigten, die Gott auch für uns will. Und wir könnten eigentlich sagen, ja, das Kreuz ist das Problem des Menschen. Früher oder später, das, was uns, sagen wir mal, sauer aufstößt oder Probleme bereitet, ist das Leiden, sind die Schwierigkeiten, ist das Unangenehme. Das wollen wir nicht. Aber es ist dennoch überall da. Es gibt in der Nachfolge Christi, in diesem Büchlein, gibt es im zweiten Teil, beim 12. Kapitel, das ist das letzte Kapitel des zweiten Teils, so ein wunderbarer Text, der Königsweg des Heiligen Kreuzes. Der ist relativ lang, eignet sich auch wunderbar zur persönlichen Betrachtung. Ich möchte nur einige Abschnitte daraus oder einen kleinen Abschnitt daraus vortragen. Da heißt es, das Kreuz steht also immer bereit. Es erwartet dich überall. Du kannst ihm nicht entfliehen, wohin immer du gehst. Wo du auch bist, du bringst dich immer selbst mit und wirst dich selbst finden. Trägst du das Kreuz gerne, dann trägt es dich und wird dich zum ersehnten Ziel führen, wo alle Leiden ein Ende haben, wenn dies auch hier nicht sein wird. Trägst du das Kreuz ungern, so belastest du dich noch mehr und aushalten musst du trotzdem. Wirfst du dein Kreuz von dir, du wirst ganz sicher ein anderes finden und wer weiß, ob nicht ein schwereres. Glaubst du etwa dem zu entkommen, dem noch kein Sterblicher entrinnen konnte? Welcher Heilige hat in dieser Welt ohne Kreuz und Leid gelebt? Nicht einmal Jesus Christus, unser Herr, war zeitlebens auch nur eine Stunde ohne Schmerz und Leid. Christus, sagt die Schrift, musste leiden, von den Toten auferstehen und so in seine Herrlichkeit eingehen. Wie kannst du einen anderen Weg suchen als diesen Königsweg des Heiligen Kreuzes? Das ganze Leben Christi war Kreuz und Martyrium und du suchst Ruhe für dich und Freude? Soweit also der Abschnitt aus der Nachfolge Christi. Das heißt, das Kreuz wartet überall auf uns. Wir können ihm nicht ausweichen. Theoretisch wissen wir das, dass das Kreuz einfach dazu gehört. Aber so ganz praktisch sind wir oft nicht so ganz davon überzeugt und tun alles, um ja kein Kreuz zu haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir können nicht beides haben, den Genuss der Welt und die Freude Christi. Es geht einfach nicht. Das heißt, wir sollen so handeln wie der Bischof, dem neu geweihten Priester, wenn er ihm Kelch und Patene überreicht, sagt. Er sagt da, empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Ist auch wiederum ein ganzes Lebensprogramm, nicht nur für den Priester, sondern für jeden Gläubigen. Das heißt, wir sollen das Opfer, eben betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott wohlgefällig werde. Wir sollen das Opfer willig auf uns nehmen, freiwillig auf uns nehmen, damit es Gott wohlgefällig werde. Und daran denken, gerade bei der dritten Station des Kreuzweges, Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Er hat es ohne Schuld, freiwillig, aus Liebe auf sich genommen. Und so sollen es auch wir aus Liebe auf uns nehmen. Und dieses Betet, Brüder und Schwestern, heißt eben auch, dass wir unser Opfer mit dem Opfer Christi vereinen, dass wir uns durch die Liebe mit Christus verbinden. Denn wenn wir das Opfer so darbringen, dann soll es, eben, wie wir beten, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche werden. Wenn wir mal bedenken, was das bedeutet, zum Lobe und Ruhme des Namens Gottes. All diese Opfer, die wir jeden Tag bringen, unser Kreuz kann zum Lobe und Ruhme des Namens Gottes beitragen, zum Segen für uns. Es kann wirklich zum Segen werden. Deshalb heißt es in der Nachfolge Christi, auch im Kreuz ist Heil. Weil das Heil im Kreuz ist. Das Heil hängt am Kreuz. Jesus ist der Heiland, der Erlöser und er hat die Erlösung auf das Kreuz gebaut. Und es soll nicht nur zum Segen für uns werden, sondern auch zum Segen für seine ganze heilige Kirche. Das heißt, wir können wirklich etwas beitragen für die ganze Kirche. Und wir sollen aber auch daran denken, unser Opfer, unser Kreuz ist nicht irgendetwas Spektakuläres, etwas Außergewöhnliches, irgendwie Unglücksfälle oder so, sondern unser Kreuz ist einfach der Wille Gottes, den wir jeden Tag tun sollen. Unser tägliches Brot, das wir, je nachdem, weil es ein bisschen hart ist, auch, aber voller Liebe essen sollen. Das heißt eben der Wille Gottes, die Gebote der Kirchen, die Pflichten des eigenen Standes, die Standespflichten, die Lebensumstände. Und eben, wie erwähnt, es soll zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche werden, für die ganze Kirche. Wir sollen nicht dieser Trägerkrankheit, wie wir schon mal gesehen haben, verfallen, also nicht nur immer um uns selber drehen und kreisen, sondern wir sollen auch auf Christus, auf den lebendigen Leib Christi, die Kirche, schauen. Gott kann unser Leiden brauchen, nicht nur für mich, sondern auch für die ganze heilige Kirche. So kann das Kreuz ein Segen werden. Es gibt einen schönen Text im Schreiben Salvifici Doloris. Das heißt, das ganze Schreiben ist ein einziger schöner Text. Er ist vom heiligen Johannes Paul II. Über den Sinn des Leidens. Sehr empfehlenswert auch. Und da heißt es in der Nummer 27, Leidende sind ein Schatz der Kirche. Also eben dieser Segen, dieses Wertvolle, wenn wir unser Opfer Christus bringen. Da heißt es, oder da schreibt der heilige Johannes Paul II., der leidende Mensch sieht sich dazu verurteilt, von den anderen Hilfe und Beistand zu erhalten und kommt sich selbst zugleich als unnütz vor. Die Entdeckung des heilbringenden Sinns eines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt dieses niederdrückende Gefühl. Der Glaube an die Teilhabe an den Leiden Christi bringt die innere Gewissheit mit sich, dass der leidende Mensch ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Dass er in der geistlichen Dimension des Erlösungswerkes wie Christus dem Heil seiner Brüder und Schwestern dient. Damit ist er also nicht nur den anderen nützlich, sondern erfüllt zudem noch einen unersetzlichen Dienst. Im Leib Christi, der vom Kreuz des Erlösers her unaufhörlich wächst, ist gerade das vom Opfergeist Christi durchdrungene Leiden der unersetzliche Mittler und Urheber der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter. Mehr als alles andere bahnt es der Gnade den Weg, die menschlichen Seelen verwandelt. Mehr als alles andere lässt es in der Geschichte der Menschheit die Kräfte der Erlösung gegenwärtig werden. Darum sieht die Kirche in allen leidenden Brüdern und Schwestern Christi gleichsam vielfältige Träger seiner übernatürlichen Kraft. Wie oft wenden sich die Hirten gerade an sie und suchen bei ihnen Hilfe und Stütze. Das Evangelium vom Leiden wird ununterbrochen geschrieben und spricht ständig mit den Worten dieses seltsamen Paradoxes. Die Quellen göttlicher Macht entspringen gerade inmitten menschlicher Schwachheit. Wer an den Leiden Christi teilhat, bewahrt in seinen Leiden einen ganz besonderen Teil des unendlichen Schatzes der Erlösung der Welt und kann ihn mit den anderen teilen. Und wir haben in unserer Zeit auch ein sehr schönes Beispiel, ein Vorbild, einen geistlichen Vater auch, der uns anleitet, das Kreuz zu lieben und der mit seinem Vorbild vorangegangen ist. Ein Heiliger, der uns die Kirche geschenkt hat, Pater Pio. Er ist zum Segen für die Menschheit und die ganze Kirche geworden. Aber was hat er vor allem gemacht? Er hat mit Christus am Kreuz gelitten. Er hat sein Kreuz mit dem Kreuz Christi vereint, beziehungsweise Jesus hat ihn eingeladen, auf sein Kreuz zu steigen. Und deshalb ist er für die Menschen ein solcher Segen geworden, so wertvoll geworden. Er selber schreibt, Jesus hat mir diesen Kelch des Leidens angeboten. Ich habe ihn angenommen. Und das ist der Grund, warum er mich jetzt auch nicht schont. Also Jesus hat gefragt, hat Pater Pio gebeten, ob er den Kelch des Leidens mit ihm trinken möchte. Und Pater Pio hat ja gesagt. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir, dass es ein wirkliches Ja ist und gewesen ist. Er schreibt weiter, es ist unbegreiflich, welche große Erleichterung man Jesus verschafft, wenn man nicht nur Mitleid mit seinen Schmerzen hat, sondern wenn er eine Seele findet, die aus Liebe zu ihm nicht nur um Tröstungen für sich selbst erbittet, sondern darum, an seinen Schmerzen teilhaben zu dürfen. Und Pater Pio war wirklich eine solche Seele. Er hat auch geschrieben, wie oft hat Jesus vor kurzem zu mir gesagt, hättest du mich verlassen, mein Sohn, wenn ich dich nicht gekreuzigt hätte. Unter dem Kreuz lernt man zu lieben und ich gebe es nicht allen, sondern nur jenen Seelen, die mir am teuersten sind. Vielleicht haben wir diese Erfahrung auch schon gemacht, wie auch der Psalm sagt, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, denn so lernte ich deine Gebote kennen. Ebenso wie Jesus zu Pater Pio sagt, wenn ich dich nicht gekreuzigt hätte, hättest du mich verlassen. Das Kreuz, auch wenn es so hart ist oder wenn es so schwer ist und uns wirklich leiden lässt, weil Kreuz ist Kreuz. Sicher, die Liebe macht das Holz geistigerweise leicht, aber es bleibt immer noch Kreuz. Aber das Kreuz bringt uns in die Nähe Christi, weil Jesus der Gekreuzigte und Auferstandene ist. Deshalb sollen wir ja, uns bemühen, mit dem Kreuz gut umgehen zu lernen. Weil es wahr ist, unter dem Kreuz lernt man zu lieben, lernt man die echte Liebe. Liebe ist nie gratis. Die Liebe Gottes zu uns, ja, nein, aber auch nicht einmal diese, denn sie hat Jesus das Leben gekostet. Und auch unsere Liebe zu Jesus gibt es nicht gratis, sondern echte Liebe kostet. Echte Liebe sucht das Opfer, möchte dem Geliebten zeigen, dass das Herz wirklich liebt. Und der schönste Beweis, sagt Pater Pio auch, dass man Jesus wirklich liebt, ist, wenn man für Jesus leidet. Und so sagt er, auch warum er gerne leidet, nicht weil das Leiden so in sich schön wäre, sondern weil man Jesus wirklich helfen kann. Und so schreibt er, ich leide, ja, ich leide sehr. Doch dank dem guten Jesus spüre ich noch ein wenig Kraft in mir. Und was kann ein Geschöpf nicht alles vollbringen, wenn Jesus ihm hilft? Ich sehne mich keineswegs danach, dass mein Kreuz erleichtert werde. Denn mit Jesus zu leiden, ist mir teuer. Wenn ich das Kreuz auf Jesu Schultern betrachte, fühle ich mich immer gestärkt und eine heilige Freude erfüllt mich. Jesus sucht sich Seelen aus und unter diesen, ohne jedem meinen Verdienst, hat er auch meine auserwählt, die ihm im großen Werk der Rettung der Menschheit helfen. Und großes Werk der Rettung auf Italienisch steht da Negozio della Salvezza. Negozio ist auch das Geschäft der Laden. Also es ist ein großes Geschäft. Da wird gerungen, wird gefeilscht. Aber Pater Pio hat da sehr gerungen und gefeilscht und viele Seelen gerettet. Aber eben der tiefste Grund, warum das Leiden einen so tiefen Sinn hat auch, wir wirken, wie wir auch im Salvifici Doloris gesehen haben, wir wirken an der Rettung mit. Wir helfen Jesus. Eben, Jesus sucht sich Seelen aus, die ihm im großen Werk der Rettung der Menschheit helfen. Je mehr und je trostloser diese Seelen leiden, desto mehr werden die Schmerzen des lieben Jesus gelindert. Das ist der Grund, warum ich immer mehr und ohne Trost leiden will. Darin besteht meine ganze Freude. Also eben diese geistige Freude mitzuwirken, diese geistige Freude an den Früchten, die das Leiden bringt. Wie Pater Pio sagt, es gibt Gott die Ehre, es rettet die armen Seelen aus dem Fegfeuer, es schenkt den Sünden die Umkehr. Sagt er, ja, was will ich mehr? Eben so helfe ich wirklich im großen Werk des Heiles der Menschen.
Pfarrer Andreas Fuchs behandelt den dritten Teil der Gabenbereitung. Lieber Pfarrer Fuchs, welche Bedeutung haben die Altartücher?
Die Altartücher weisen auf Tod und Auferstehung Christi hin. Wenn wir vor allem im Johannesevangelium schauen, heißt es bei Johannes 19,40, sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden. Und auch dann bei der Auferstehung, Johannes 20,6, da kam auch Simon Petrus, der dem Johannes gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Also einerseits sind es mehrere Tücher, andererseits ist es interessant, dieses Gerücht, das da die Juden verbreitet haben, dass die Jünger gekommen sind, um ihn zu stehlen. Das zeigt sich eben einmal mehr, dass es wirklich nur ein erfundenes Gerücht ist und überhaupt nichts daran ist, weil welcher Dieb hinterlässt eine so wunderbare Ordnung, eben zusammengebunden an einer besonderen Stelle, macht kein Dieb. Und vor allem auch interessant ist ja, wie es im Evangelium steht, sie bestachen die Wärter, die Soldaten, die da waren und sagten, als wir schliefen, kamen sie und haben den Leichnam gestohlen. Der heilige Augustinus sagt, ja gut, wenn die geschlafen haben, wie konnten sie dann sehen, dass sie die Jünger gekommen sind, um ihn zu stehlen? Also aber worauf ich hinaus will, hier auch diese Tücher, ja wer hat die so schön zusammengebunden, so schön zusammengelegt? Wer macht das im Normalfall zu Hause? Ist wahrscheinlich nicht Jesus gewesen, sondern zu Hause macht es die Mutter. Deshalb sagt auch Johannes Paul II., auch wenn das im Evangelium nicht steht, aber die erste, der erschienen ist, ist die Mutter Gottes. Gut, das ist jetzt nicht offizielle Lehre der Kirche, aber dennoch Lehre eines heiligen Papstes und auch eigentlich sehr logisch, denn bei der Geburt, die erste, die Jesus geschaut hat auf Erden, war seine Mutter. Der letzte Blick galt seiner Mutter. Logisch, dass er seine Mutter nach der Auferstehung zuerst gesehen hat. Nun eben diese Leinenbinden, diese Tücher oder die Altartücher weisen auf diese Tücher hin beim Tod und bei der Auferstehung Christi, weil ja auf dem Altar das Kreuzes Opfer, Tod und Auferstehung Christi gefeiert wird.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, Wieso hält der Priester den Kelch nicht ganz nach oben?
Bei der Gabenbereitung hält er einfach die Gaben hoch. Sicher, man könnte, wie so vieles in der Liturgie, könnte man sagen, ja, man könnte es auch anders machen. Das stimmt, aber es ist durchaus sinnvoll, bei der Gabenbereitung werden diese Gaben Gott dargebracht oder aufgeopfert oder präsentiert. Aber bei der Wandlung, dann wird wirklich eben das einerseits den Gläubigen gezeigt, die Hostie und den Kelch oder das Blut im Kelch, um zur Anbetung das den Leuten wirklich ganz zu zeigen, beziehungsweise auch, man kann das ja auch geistigerweise eben auch so deuten, um Jesus dem Vater aufzuopfern, eben ihm hinzuhalten, darzureichen. Und deshalb ist bei der Elevation, also das Hochhalten der eucharistischen Gaben, bei der Wandlung, bei den verwandelten Gaben von Brot und Wein, hält man dann eben ganz hoch. Hier zeigt man sie nur, wahrscheinlich auch, ist auch sinnvoll, um das zu unterscheiden, um das eine mit dem anderen nicht zu verwechseln.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, welche Rolle nimmt der Diakon bei der Gabenbereitung ein?
Ja, der Diakon, oder das Wort Diakon heißt der Diener. Einerseits ist der Diakon vor allem der Diener in erster Linie ursprünglich eigentlich des Bischofs, aber bei der Heiligen Messe auch der Diener des Priesters, beziehungsweise der Diakon nimmt den Dienst an den Tischen wahr, am Tisch des Wortes Gottes, am Dienst des Leibes Christi in der Heiligen Messe, auch eben hier bei der Gabenbereitung und der Dienst, die Diakonie an den Armen. Das heißt, beim der Gabenbereitung dient er dem Priester insofern, dass er alles vorbereitet. Zum Beispiel breitet er das Korporale aus, er gießt Wein und Wasser in den Kelch, er hält dem Priester die Patene oder die Hostienschale mit den Hostien hin und auch den Kelch. Also er hilft, er nimmt dem Priester einiges an, könnte salopp sagen, so eine Arbeit ab. Also er steht ihm bei und hilft dem Priester.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, wenn die nächste Heilige Messe zu weit weg stattfindet oder ich krank oder gehbehindert bin, kann ich am Radio oder am Fernsehgerät den Gottesdienst mitbeten? Bin ich da auch gleichzeitig in die Sündenvergebung in all den Gnaden aus dem heiligen Messopfer mit einbezogen, auch durch das Hören des Wortes Gottes und durch den Empfang der geistigen heiligen Kommunion?
Ja, die heilige Therese von Lisieux sagt über die geistliche Kommunion, also nicht die wirkliche sakramentale, sondern diese geistige Sehnsucht, diese innere geistliche Vereinigung mit Christus, sagt sie, diese Kommunionen werden im silbernen Kelch aufbewahrt. Und die sakramentalen, also wenn ich den Leib Christi im Sakrament, in der heiligen Hostie wirklich empfange, im goldenen Kelch. Das zeigt, wie wertvoll die geistliche Kommunion ist, die ich eigentlich auch hunderte Male oder fast unendliche Male während des Tages erwecken kann und auch erwecken soll. Diese Liebe zu Jesus, ihn ins Herz aufzunehmen, wie wenn ich wirklich sakramental die heilige verwandelte Hostie empfangen würde. Es ist ähnlich wie bei der sogenannten Begierdetaufe. Die Begierdetaufe ist das Begehren, der Wunsch nach der Taufe. Also die Taufkandidaten, die sogenannten Katechumenen, die verlangen nach der Taufe, die begehren die Taufe, aber sie sind ja noch nicht getauft. Wenn die sterben, dann geht die Kirche davon aus, dann haben sie diese Begierdetaufe empfangen. Das heißt, die Begierdetaufe schenkt die Gnade der Taufe, ohne aber, dass man das Sakrament der Taufe empfangen hätte. Also wer die begierte Taufe empfängt, wer sich sehnt nach der Taufe, wer die Taufe empfangen will, der hat ja die Taufe faktisch praktisch noch nicht empfangen. Also er wurde nicht getauft, er hat nicht das Sakrament der Taufe empfangen, aber all die Gnaden, die mit der Taufe verbunden sind. Und so kann man auch sagen, die geistliche Kommunion, sie schenkt die Gnade, alle Gnaden der Kommunion, ohne aber, dass man wirklich das Sakrament empfängt. Und deshalb ist es auch klar, eben, wenn immer nur möglich, begehren wir sicher oder schauen wir, dass wir wirklich die heilige Messe auch leiblich mitfeiern können, da sein können. Sicher eben, wenn ich krank bin, wenn ich gehbehindert bin, wenn es wirklich nicht möglich ist, dann soll ich das mit ganzem Herzen tun, was da die heilige Therese von Lisieux und die Heiligen und die Kirche uns anempfehlen. Aber wichtig scheint mir einfach so, es gibt je nachdem Leute, die sagen, ja, das ist ja dasselbe. Ich bin da auch ganz mit dabei. Ich antworte da jeweils, ja, eben, ich meine, ich schaue jetzt auch so Kochstudio, Kochsendungen an und da muss ich auch nicht mehr zum Mittag kochen. Gut, dann heißt es mir, ja, das ist nicht dasselbe. Mir scheint es doch eigentlich ziemlich ähnlich zu sein. Also nicht ganz dasselbe, ja. Aber bei einer Kochsendung kann ich den Appetit anregen, kann ich da schon das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber ich habe noch nicht gegessen. Dieser Vergleich dazu anspornen, zu sagen, wenn es immer nur geht, dann möchte ich gerne in die heilige Messe. Aber sicher, wenn es nicht möglich ist, ist es sicher sehr gut, wenn ich diese geistliche Kommunion erwecke, wenn ich vielleicht am Fernsehen, am Radio so die heilige Messe mitverfolge, wenn ich möchte, die Predigt auch höre, mich so vereinige, geistigerweise vereinige mit der heiligen Messe, die dort gefeiert wird.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, die Gottesmutter Maria ist immer bei ihrem göttlichen Sohn Jesus. Wo ist sie bei der heiligen Messe? Auch am Altar? Bei der heiligen Kommunion?
Ja, man kann kurz antworten zuerst einmal. Ja, sicher ist die Mutter Gottes immer bei ihrem göttlichen Sohn, auch bei der heiligen Messe. Dass das keine Fantasie ist, das können wir sehr schön nachlesen im Schreiben über die Eucharistie des heiligen Johannes Paul II., beziehungsweise der Enzyklika. Nicht nur einfach ein Schreiben, die Enzyklika hat so die höchste Rangordnung nach dem Dogma. Das ist das Schreiben Ecclesia de Eucharistia. Und da ist das letzte Kapitel ganz Maria und Eucharistie geweiht. Welche Beziehung Maria zur Eucharistie hat und wie sie uns helfen kann, eine noch tiefere Beziehung zur Eucharistie zu haben. Und das steht in dem Punkt 57, tu dies zu meinem Gedächtnis. Beim Gedächtnis von Golgotha ist all das gegenwärtig, was Christus in seiner Passion, also in seinem Leiden und in seinem Tod vollbracht hat. Daher fehlt auch das nicht, was Christus zu unseren Gunsten an seiner Mutter vollbracht hat. In der Tat vertraut er ihr den Lieblingsjünger an und in ihm überantwortete er auch jeden, überantwortet er ihr auch jeden von uns. Siehe da, dein Sohn. Gleichermaßen sagte zu jedem von uns, siehe da, deine Mutter. In der Eucharistie, das Gedächtnis des Todes Christi zu leben, schließt auch ein, immer wieder dieses Geschenk zu empfangen. Das bedeutet, diejenige, die uns jedes Mal als Mutter gegeben wird, nach dem Beispiel des Johannes zu uns zu nehmen. Es bedeutet zur gleichen Zeit, dass wir uns dem Anspruch stellen, Christus gleichförmig zu werden, uns daher in die Schule der Mutter zu begeben und uns von ihr begleiten zu lassen. Maria ist mit der Kirche und als Mutter der Kirche in jeder unserer Eucharistiefeiern präsent, also gegenwärtig. Wenn Kirche und Eucharistie ein untrennbares Wortpaar sind, so muss man dies gleichfalls von Maria und der Eucharistie sagen. Auch deshalb kennen die Kirchen des Westens und des Ostens einhellig seit dem Altertum das Gedenken Mariens in der Eucharistiefeier. Das heißt eben, die Mutter Gottes wird jedes Mal ja auch ausdrücklich erwähnt. Also Maria, so lehrt uns die Kirche im heiligen Johannes Paul II., ist in jeder unserer heiligen Messe gegenwärtig. Und dann, was die Kommunion betrifft, das ist in derselben Enzyklika, bei Nummer 55, sagt er da auch sehr schön, der heilige Johannes Paul II., Maria empfing bei der Verkündigung den göttlichen Sohn in der auch physischen, leiblichen Wahrheit des Leibes und Blutes, um so in sich das vorwegzunehmen, was sich in gewissem Maße auf sakramentale Weise in jedem Gläubigen ereignet, der unter den Zeichen von Brot und Wein den Leib und das Blut des Herrn empfängt. Es besteht daher eine tiefe Analogie, also so ein Gleichnis oder eine Angleichung oder eine Entsprechung zwischen dem Fiat, mir geschehe nach deinem Wort, dass Maria auf das Wort des Engels antwortete, und dem Amen, das jeder Gläubige ausspricht, wenn er den Leib des Herrn empfängt. Soweit Johannes Paul II. Und wenn diese Beziehung da steht zwischen dem Fiat und dem Amen, ja, dann ist die Mutter Gottes auch in besonderer Art und Weise auch bei der heiligen Kommunion gegenwärtig. Und auch der heilige Ludwig Maria Grignon von Montfort sagt im Goldenen Buch sehr schön, dass man die Mutter Gottes bitten soll, dass sie bei der heiligen Kommunion einem besonders helfen soll, die gut zu empfangen, beziehungsweise sofort eigentlich sich an sie wendet, damit sie Jesus in uns aufs Höchste anbietet und dass wir so die heilige Kommunion gut empfangen.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, der Priester handelt in persona Christi. Heißt es, dass er unfehlbar ist?
Nein, auf keinen Fall. In persona Christi bedeutet, dass Jesus durch ihn wirkt. Dass der Priester Jesus die Möglichkeit schenkt, dass Jesus sein Wirken durch den Dienst des Priesters weiterführt. Aber nicht deshalb wäre er unfehlbar oder wäre alles, was der Priester sagt, jetzt auch in der Predigt, 100% gleich dogmatisch wahr und 100%ige Wahrheit. Der Priester soll sich bemühen, wirklich ein gutes Werkzeug zu sein oder, wie die heilige Mutter Teresa sagt, ein guter Bleistift in den Händen Gottes. Mit einem stumpfen Bleistift zum Beispiel kann man nicht so gut schreiben. Deshalb, der Priester muss ein gutes Werkzeug sein, aber der schreibt, ist Gott, eben der wirkt. Dieses in persona Christi heißt, Christus wirkt vor allem in der Spendung der Sakramente, das heißt eben, dann vor allem bei den Wandlungsworten konkret in der heiligen Messe. Aber wenn der Priester irgendein eigenes Hochgebet zusammenbastelt, dann ist das überhaupt nicht unfehlbar, sondern dann ist das sehr sündhaft und sehr fehlbar und dann stellt er sich eigentlich dem Wirken Christi in den Weg. Das ist ja leider so, aber nicht eben dennoch, selbst dann, wenn der Priester das tut, so, wenn er die Wandlungsworte richtig spricht, die richtige Materie, also Brot und Wein nimmt und das tun möchte, was die Kirche tut, dann kommt das Sakrament zustande. Dann ist die heilige Messe gültig. Also eben die Kirche möchte oder Jesus möchte wirklich zu uns kommen. Es braucht schon sehr viel, bis ein Sakrament wirklich nicht gültig wäre. Und eben, und selbst dann, wir können ja nicht immer alles nachprüfen, selbst dann, wie wir vorhin gesehen haben bei der geistlichen Kommunion, wenn ich in die heilige Messe gehen möchte, Jesus empfangen möchte und der Priester irgendwas Falsches macht, ja gut, ich kann auch, wenn ich in eine fremdsprachige Messe gehe, kann ich ja nicht einmal nachprüfen, was der Priester sagt. Ich muss davon ausgehen, Jesus möchte zu mir kommen, also kann ich beruhigt sein, ich gehe, um Jesus zu begegnen. Alles andere ist nicht mein Problem, sondern ist das Problem des Priesters.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, wie kann es sein, dass der Papst unfehlbar ist, gemäß einem Dogma?
Ja, dieses Dogma wurde im Ersten Vatikanischen Konzil festgelegt, definiert, verkündet. Aber wichtig ist zu sehen, ich glaube, viele Menschen denken bei unfehlbar, meinen sie, das ist unsündbar. Das heißt, eben, wenn der Papst unfehlbar ist, dann macht er keine Fehler. Das ist nicht so, sondern auch der Papst kann sehr wohl Fehler machen. Auch der Papst kann sehr wohl Sünden begehen. Unfehlbar heißt, das heißt auch nicht, also es bezieht sich auf das, was der Papst verkündet, nicht auf das, was er tut. Das ist mal das eine. Also unfehlbar ist nicht keinen Fehler machen, keine Sünden begehen. Dann, es bezieht sich auf die Verkündigung, das, was der Papst sagt, ist dann unfehlbar. Aber nicht alles, was der Papst sagt, ist unfehlbar, sondern nur in ganz, ganz wenigen Fällen, nämlich dann, wenn er sogenannt ex cathedra spricht. Ex cathedra, das heißt aus dem Lehrstuhl heraus. Also dann, wenn er eine Lehre verkündet, die nicht einfach irgendeine Lehre, sondern eine Lehre, die den Glauben und die Sitten betrifft, die Moral betrifft, das Verhalten von uns Christen betrifft. Wenn er eine solche Lehre verkündet, die von allen Katholiken verbindlich geglaubt werden muss, dann, eben das heißt, dann spricht er ex cathedra und dann ist er unfehlbar. Und man kann auch sagen, ja gut, warum ist das so? Oder warum ist das überhaupt nötig und wichtig? Es geht um die Gewissheit des Wortes Gottes. Das heißt, unser christliches Leben wird auf dem Wort Gottes aufgebaut und ich muss 100% sicher sein, dass dies wirklich das Wort Gottes ist. Und 100% heißt ohne Fehler, eben unfehlbar, dass das keinen Irrtum enthält. Also zum Beispiel, wenn der Papst etwas sagt über die künstliche Fortpflanzung, In-vitro-Fertilisation und so weiter, da muss ich wissen, ja, kann ich das machen oder nicht? Ist das vor Gott in Ordnung oder nicht? Ist das mit den Geboten Gottes vereinbar oder nicht? Oder wenn das Dogma von 1950 sagt, die Aufnahme der Mutter Gottes mit Leib und Seele in den Himmel. Wenn ich das glauben soll, ich muss wissen, ja, darf ich das glauben? Kann ich das glauben? Muss ich das sogar glauben oder nicht? Denn mein Leben, mein Heil schlussendlich hängt davon ab. Und deshalb genügen 99% Sicherheit hier nicht, sondern es muss eben 100% sein. Und deshalb dieses Dogma der Unfehlbarkeit, aber eben nur in einem ganz, ganz kleinen bestimmten Rahmen. Gut, das waren jetzt so Gedankenfragen auch zur Gabenbereitung. Und die Gabenbereitung, die wird abgeschlossen mit dem Gabengebet. Das Gabengebet gehört zum ältesten Textbestand. Also es gibt schon im sogenannten leoninischen Sakramentar so ein Buch, wo Gebete gesammelt waren vom Leo. Deshalb heißt es leoninische Sakramentar, das ist aus dem 4. Jahrhundert. Da sind viele Gabengebete auch schon vorhanden. Je nachdem heißt das Gabengebet auch anders, Oratio super oblata, das heißt Gebet über die Gaben, oder dann Sekret, weil es secreto still gebetet wurde. Ab dem 8. Jahrhundert wurde das still gebetet vom Priester. Seit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird es wieder laut gebetet. Es sind auch viele sehr, sehr schöne Gebete. Und das schließt die Gabenbereitung ab, um dann nachher werden wir in den nächsten Sendungen zu sehen, um mit dem Hochgebet zu beginnen.
Lebe die Heilige Messe, tiefer verstehen und mitfeiern. Das war das heutige Thema der 14. Sendung im dritten Teil der Gabenbereitung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Nicht nur verstandesmäßig erfassen wir einen Teil des Geheimnisses des Messopfers, sondern auch im Herzen spüren wir, wie er vom Himmel steigt, in unser Herzen kommt und uns unserem Glauben stärken möchte, wandeln möchte und Anteil haben möchte an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit und seiner väterlichen Liebe. Das wird mir mit jeder weiteren Sendung immer bewusster und dafür bin ich sehr dankbar. damit der Herr in unserem Herzen, in der Eucharistie lebendiger und inniger wird, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Es gelingt Ihnen immer wieder, Ihre tiefe Liebe zur heiligen Eucharistie uns zu vermitteln. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, und wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche persönlichen Fragen haben Sie in Bezug auf den Ablauf der Heiligen Messe? Damit Sie eine schlüssige Antwort, vor allem auch in Bezug auf Ihr geistliches Wachstum, bekommen, wird gerne Pfarrer Fuchs Ihre Fragen über das Radio behandeln. Haben Sie Mut und schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS an die Nummer 079 130 95 93. Ich wiederhole, 079 130 9593. Pfarrer Fuchs freut sich auf Ihre Fragen und ein großes Vergelt's Gott. Und denken Sie daran, es gibt keine unpassenden Fragen. So möchte ich die heutige Sendung mit einem Zitat von Mutter Teresa schließen. Ich glaube, dass immer mehr Leute wirklich hungrig nach Gott sind. Und um den Hunger nach Gott und nach der Liebe Gottes zu stillen, hat Jesus sich zum Brot des Lebens gemacht. Und um dem menschlichen Hunger nach Gott gerecht zu werden, um unser Verlangen nach Gott zu befriedigen, müssen wir diesen Hunger stillen, indem wir Jesus in der heiligen Eucharistie empfangen. Für Sie Gott, Iri Andrea Marti.